der Heiligen Schrift angefangen habe und gesagt, das ist zu viel. Und dann haben wir ihn einfach ausgeschlossen und gesagt, wir halten den nicht aus und so weiter. Dann wurde er als Opferlamm hingerichtet, also nicht jetzt wirklich, aber er wurde halt exkommen, also was der gegeben, ausgeschlossen. Und dann haben die zweite Generation, wie ich kann schon straffrei euren Drehbaumann nicht nur lesen, sondern auch zitieren. Das ist einfach so, dass die erste Generation immer hingerichtet wird und die zweite kann das übernehmen, weil du kannst ihn nicht alle schlachten. Nicht? Aber den ersten kannst du also immer schlachten. Euren Drehbaumann, der große Theologe, war in der dann Märchen und Heilige Schrift psychoanalytisch gesehen hat. Und so spüren Sie, es hat sich auch in den Kinderbüchern einiges geändert. Wenn Sie so Kinderbücher in den 80er Jahren haben, da war immer das Buch, also für unsere Dorfkinder, ja, Franzi fährt in die Stadt. Und da hast du dann reingeschaut, der Franzi fährt mit dem Bus in die Stadt und dann sieht da eine Ampel und dann sieht da eine Kreuzung und dann sieht da ein Kaufhaus und so weiter. Ja, wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, mit Franzi in die Stadt zu fahren, sondern wir haben immer Bier geschenkt. Und umgekehrt war für Stadtkinder, Susi fährt aufs Land, da ist sie in den Bus ausgefahren und hat sie eine Kuh gesehen, hat sie ein Schwein gesehen und das ist im Bier. Also auf die Idee musst du mal kommen, als Mutter und Vater so ein Kinderbuch zu kaufen. Millionenfach haben es gekauft und haben geglaubt, wir seien gescheit. Das ist also so die Situation, die wir in der Pädagogik hatten, obwohl wir es vielleicht auch ganz anders tun hätten können. In dieser Situation, dass jetzt Märchen eine gewisse Bedeutung bekommen haben, sowohl in der Religion als auch in der Pädagogik, habe ich mir gedacht, ich sage Ihnen so ein bisschen diese Unterschiede, aber vielleicht auch die Gemeinsamkeiten. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Bei der Frage nach Gott, bei der Frage nach der Wahrheit und bei der Frage nach Sinn. Zuerst bei der Frage nach Gott. Wenn jemand sagt, in den Märchen kommt Gott nicht vor, dann hat er eigentlich recht. Das heißt, viele Untersuchungen zeigen, dass Gott und Engel, also diese transzendenten Mächte, in den Märchen keine Rolle spielen. In den Grimmschen Märchen kommt das eigentlich nicht vor. Und wenn Gott wirklich in einem Märchen vorkommt oder Engel, dann sind das spätere Übermalungen. Denn ich muss Ihnen sagen, Sie müssen oft auf den Urtext zurückgehen. Es hat natürlich immer schon Menschen gegeben, die waren sowas von religiös, dass sie zum Beispiel eine Geschichte nicht ausgehalten haben, die gut ausgeht und Gott nicht vorkommt. Dann haben sie irgendwo Gott eingefügt, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass auch ohne Gott was gut ausgeht. Und Märchen sind ursprünglich atheistisch. Ohne Gott, aber sie gehen gut aus. Und das war für sehr enggläubige Christen. Und er hat gesagt, das kann doch nicht sein, da muss also Gott irgendwie mitwirken, sonst kann das nicht eben gut ausgehen. Und da hat er also Interpretationen gegeben, dass man zum Beispiel bei Hänsel und Gretel hat man gesagt, also nachdem die Hexe dann tot war und so weiter, ja, haben sie erst recht an den Knusperhäuschen gegessen, als ob das die Kommunion gewesen wäre, ja, weil Gott sich dann in den Knusperhäuschen dargestellt. Gut, weil es eben nicht erträglich war, dass eine Geschichte gut ausgeht und Gott nicht vorkommt, weil man eben in der damaligen Zeit das anders gesehen hat. Und hier ist es aber merkwürdig und höchst sonderbar, diese Ähnlichkeit zwischen den Märchen und der Bibel. Denn die Märchen gehen ohne Gott gut aus und die Bibel geht eben mit Gott eben gut aus. Märchen sind aber anders als die Welt so ist. Märchen versuchen, die Welt darzustellen, und zwar, ich sage immer eher eindimensional. Ja? Personen im Märchen, die gut sind, sind immer gut und bleiben gut. Figuren, die im Märchen böse sind, sind böse und bleiben böse, aber sie sterben. Übrig bleiben immer nur die Guten. Jetzt ist das eine Erklärung dafür, dass es beide Seiten im Menschen einfach gibt. Niemand ist nur ganz gut. Ich möchte Sie ja nicht kränken, aber wenn Sie glauben, Sie sind ganz gut, ist alles gut, und dann kommen Sie zum Pfarrer und bitten Sie, dass er Sie am Sonntag einmal darstellt. Denn sowas brauchen wir. Menschen, die wirklich nur gut sind. Nur in der Regel gibt es ja schon nicht. Gell? Wir sind also ein bisschen viel gut und manchmal nicht so gut. Märchen stellt das nicht in einer Person dar, sondern in zwei. Im Guten und im Bösen. Für die Identifizierung ist das natürlich schon ein bisschen leichter. Das heißt, wir schlagen uns eher auf die Seite des Guten, haben dann auch frei, weil wir schon wissen, das Gute ist siegreich und das Böse wird besiegt. Vielleicht sogar auch das Böse in uns. Das ist die Idee der Märchen. Da hilft uns das Märchen, das Böse in uns, oder das bisschen Böse, also nicht so dramatisch, das sind wir nicht. Das bisschen Böse in uns, dass sie das einfach besiegen. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, das ist die Idee der Personenfiguren im Märchen, dass sie einfach den Guten siegreich sein lassen und den Bösen eben einfach nicht. Übrigens gehen Märchen am Schluss auch immer gut aus. Deshalb ist es auch wichtig, wenn Sie Märchen erzählen, Kindern, dass Sie es wirklich bis zum Schluss erzählen. Und nicht sagen, jetzt ist es spät, jetzt erzählt er das morgen weiter, sondern Märchen, wenn Sie nicht viel Zeit haben und das Kind schon nicht, das müssen Sie in einem kürzeren Märchen aussuchen. Gell? Aber dass es wirklich zu Ende erzählt wird. Es ist nicht legitim, ein Märchen abzuschließen, wenn es nicht gut ausgeht. Im Religiösen ist das natürlich möglich. Das Leben ist eben einfach so, dass es nicht sofort gut ausgeht. Aber Märchen sind ja Hoffnungsgeschichten. Im Religiösen ist es also so, dass wir am Karfreitag, den Karfreitag durchleiden wir einfach. Ja. Da kommt da ins Grab eine und dann ist er scheinbar tot und so weiter. Aber nicht für immer. Jetzt wissen wir es halt schon. Verstehst du? Aber ursprünglich, der erste Apostel hat es ja nicht gewusst. Die Passionsgeschichte ist natürlich für uns ein Krimi, wo wir aber schon wissen, wie es ausgeht. Insofern ist er nicht mehr so spannend, wie er ursprünglich spannend war. Denn wenn wir nicht wissen, dass es einen Ostersonntag gibt, ist doch kein Freitag schon zum Verzweifeln. Aber es gibt ja einen Ostersonntag. Und deshalb kann man das auch durchaus eben aushalten. Und übrigens, die Kräfte des Guten im Märchen sind personifiziert, aber wir wissen nicht immer, warum das eben so gut ist. Warum Hänsel und Gretel eben die Kraft haben, dieses Böse zu überwinden. Ist auch wurscht warum. Sie überwinden es. Ja? Man kann sagen, im Religiösen erfahren wir manchmal die Kraft, die wir von Gott bekommen, um das Böse zu überwinden, und nennen das dann Gnade. Das heißt, im Religiösen bekommt die Kraft in uns einen Namen. Im Märchen hat sie keinen Namen. Da gelingt das ganz einfach. Für den Ausgang ist es aber vollkommen wurscht. Hauptsache, es geht gut aus. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie zum Beispiel homöopathische Mittel nehmen. Ja? Einige sagen, das sind Placebo-Effekte. Auch wurscht, wenn es hilft. Verstehen Sie, es kostet nur ein bisschen was. Aber wenn es hilft, ist Ihnen da vollkommen wurscht, warum es hilft. Sie wollen ja nicht Medizin studieren. Und die sagen Ihnen, es kann nicht helfen. Sie stellen fest, es hilft. Passt. Das heißt also, warum es hilft, sagt das Märchen nicht. Der Glaube sagt, warum das Böse besiegt wird. Der Glaube sagt, warum das Gute siegreich ist, weil es Gott so will. Im Märchen ist es so wie Ausgang, ohne dass wir wissen, warum. Insofern sind Märchen mit demselben Ende, aber sie sind, wenn sie wollen, atheistisch, ohne Gott. Im Biblischen ist es so, dass Gott eben dafür herhalten muss, dass eben es sozusagen gut ausgeht. Wenn Sie zum Beispiel an Hans im Glück einfach denken, wobei die Frage ist, worin hier das Glück eben tatsächlich besteht, wenn Sie an Hans im Glück denken. Er hat ein Gold, tauscht das Gold gegen ein Pferd, tauscht das Pferd gegen eine Kuh, gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, die Gans gegen einen Wettstein, dann fliegt ein Piano und den Wettstein und dann kommt er zur Mutter. Ich sage Ihnen, das ist die Geschichte, Doch der Glaube sagt, allein ist doch das Paradies kein Paradies. Es geht eben nur miteinander. Es geht nur zusammen. Das Märchen nennt hier die Mutter. Der Glaube nennt den Nächsten. Zwei Wege zum Glück. Deshalb heißt es auch Hans im Glück. Und das Glück ist nicht, wie er das Gold hat. Das Glück ist nicht, wie er das Pferd hat. Das Glück ist nicht, wie er die Kuh hat. Und das Glück hat er, wie er bei der Mutter ankommt. Hier steht Mutter eben für Beziehung, für Liebe, für Zuneigung. Und wenn das nicht christlich ist, Sie wissen schon, dass Liebe ein anderer Name für Christentum ist. Auch wenn Sie solche spüre, aber an meiner Kirche nicht. Da ist natürlich immer die Pfarre, wo ich gerade bin, natürlich eine große Ausnahme. Hier ist das immer ganz, ganz anders. Aber manches Mal hört man das schon eben einfach sagen, dass man diese Liebe nicht spürt. Aber Sie ahnen diese eigenartige Ähnlichkeit zwischen Hans im Glück, diese Erzählungsform, wo hast du denn eigentlich das Glück, und die Hinführung zu unserem Glauben. Den Glauben hast du nur, wenn du dich öffnest in der Gottesliebe und wenn du dich öffnest in der Nächstenliebe. Wobei ich mir sagen muss, mit der Gottesliebe geht es ja noch. Der ist nicht da, den sieht man nicht, der tut nicht weh, den kann man gern noch. Gell? Aber mit der Nächstenliebe ist das so seine Sache. Der Nächste sitzt da. Deshalb neigen wir auch manchmal zur Übernächstenliebe. Oder zur Fernstenliebe. Oder deshalb, ich sage immer in Kärnten, wir haben eigentlich die Türken gern. In der Türkei. Das heißt, also so diese Fernstenliebe, die haben wir also schon. Eingeladen sind wir aber zur nächsten Liebe. Das heißt, ich sage Ihnen, manchmal habe ich mir auch gedacht, da überfordert uns Gott fast. Oder da hat uns eine Aufgabe gestellt, so alt kann man gar nicht werden, als dass man das erfüllen könnte. Wissen Sie, also, da wird sich schon was dabei gedacht haben. Denn wenn Sie es einmal probieren mit der nächsten Liebe, Sie werden sehen, wie schön dann das Leben wird. Dass sie dann wirklich drauf kommen, dass Gott die Welt wirklich gut gemacht hat. Nicht nur gut, sondern sogar sehr gut. Aber dazu müssen wir das mit dem Nächsten probieren. Ja? Und das ist natürlich, und den kann man sich, wenn Sie wollen, nicht immer aussuchen. Das heißt, das ist die Frage nach Gott. In den Märchen kommt Gott nicht vor, das geht gut aus. Im Glauben spielt Gott die entscheidende Rolle. Er ist Garant dafür, dass es ihm gut ausgeht. Das Zweite bei der Frage nach Wahrheit. Jetzt muss ich Ihnen auch sagen, das ist wirklich ein heikler Punkt. Denn unsere Erziehung zielt eben davon ab, dass Kinder relativ bald lernen zu unterscheiden zwischen wahr und unwahr. Wir sagen ihnen öfter, erzähl mir keine Märchen. Und das meinen wir eben eher negativ, das Kind lügt mich an. In unserer Kultur ist wahr, ist, was geschehen ist, und unwahr ist, was nicht geschehen ist. Und wenn etwas geschehen ist, dann ist es auch wirklich. Und wenn etwas nicht geschehen ist, dann ist es eben nicht wirklich. Und was jetzt wahr ist und geschehen ist und wirklich geschehen ist, ist auch wichtig. Was nicht wahr ist, was nicht geschehen ist, ist auch nicht wichtig. Und das ist so unsere Art der Erziehung. Und jetzt lernt man allen halben, Märchen sind nicht wahre, erfundene, nicht wirklich geschehene und damit auch nicht wichtige Geschichten. Umgekehrt lernen wir aber auch in unserer Religion, dass in der Heiligen Schrift, was dort drinnen steht, dass das alles wirklich geschehen ist, dass das wahr ist und dass das dann auch wichtig ist. Wenn im Märchen zum Beispiel erzählt wird, dass ein Esel spricht, wissen wir sofort, das gibt es also nicht, das ist reine Fantasie. Wenn aber, wie im Alten Testament erzählt wird, dass der Esel des Bileam spricht, na dann bin ich mir nicht sicher, ob einige von Ihnen, ja, wenn es in der Bibel steht, dann spricht er. Wenn im Märchen erzählt wird, dass ein Mensch in einen Stein verwandelt wird, dann sagt man, na, das kann also wirklich nicht sein. Wenn aber in der Bibel Lots Weib sich umdreht und zu einem Stein verwandelt wird, dann stehen dafür schon nicht wenige Kärntner Pfarrgruppen vor, wenn sie ins Heilige Land fahren, am Toten Meer entlang, über Engede, über Masada hinaus, bis zum Ende des Toten Meeres, wo dann Sodom und Gomorra der Tradition noch hat, dann fahren sie mit dem Bus so weit, bis sie eine Salzsäule sehen. Dann bleiben